Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, willkommen zu dieser ja doch ein bisschen kürzeren Woche. Wir haben ja den 1. Mai, der uns den Freitag dann mit einem freien Tag beschert. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar spannende Themen mitgebracht. Und das allererste ist, dass der Bundestag am 24.04. im Freitag nochmal getagt hat. Da ging es unter anderem um den Tankrabatt, um ein Steuergesetz, das die Steuerberater betrifft. Das war aber dann so eine Art Huckepack-Gesetz. Da wurde die Gewerbesteuer mitbehandelt. Und zwar soll dort der Mindesthebesatz nun von 200% auf 280% erhöht werden. Das soll verhindern, dass es so eine Art Gewerbesteuerhäfen gibt, wo man dann also mit niedrigen Gewerbesteuersätzen dann seine Unternehmen parken kann. Und als letztes gab es auch nochmal die Entlastungsprämie, den neuen Paragraphen 3 Nummer 11d Einkommensteuergesetz. Die wurden alle im Bundestag verabschiedet. Der Tankrabatt, der wurde auch schon durch den Bundesrat in der Sondersitzung durchgeschoben. Der kommt dann also zum 1. Mai. Alle anderen Dinge, die ich von dir gerade erzählt habe, da wird der Bundesrat dann ganz regulär tagen. Nächste Tagung soll am 8. Mai sein. Mal sehen, ob die das dann auf ihre Agenda nehmen und dann schon am 8. Mai entsprechend darüber beschließen. Zweiter Punkt aus meiner Sicht, das BMF hat am 20.04. nochmal darauf hingewiesen, dass die ihre FAQs zum Kassengesetz aktualisiert haben. Also auch hier, Kassengesetz gibt es ja schon ein bisschen länger und entsprechende Vorschriften drumherum, wird wieder durch die Exekutive dann mit FAQs gearbeitet, auf das man irgendwie versucht, das Kassengesetz dann klarer zu machen und damit irgendjemand das versteht. Tja, verstehen wir einer die Umsatzsteuer, hat sich auch das Leibniz-Zentrum gedacht und mal die Umsatzsteuer und deren Ausnahmetatbestände analysiert. Da kam man dann zu dem Ergebnis, dass es also viele Themen in der Umsatzsteuer gibt, die da eigentlich nicht reingehören. Da wird also viel auch über die Umsatzsteuer finanziert, vor allem dann dort durch die ermäßigten Steuersätze. Wenn man da mal ein bisschen aufräumen würde, haben die Forscher dann vorgerechnet, könnte man den Umsatzsteuersatz also nochmal deutlich senken. Im Augenblick sind wir ja regulär bei 19% und der könnte auf ungefähr 16,5% runtergehen, wenn es, wie gesagt, da eine Entschlackung geben würde. Dann für alle die gemeinnützige Vereine oder sonstige gemeinnützige Organisationen sind oder beraten. Das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz hatte nochmal darauf hingewiesen, dass auch die natürlich ab und zu mal Steuererklärung abgeben müssen. Hier ist ja der Turnus alle 3 Jahre. Und da müssen dann eben die entsprechenden Steuererklärungen, Körperschaftssteuer, dann die Anlage GEM und die Anlage GEM 1 vor allem ausgefüllt werden, die entsprechenden Tätigkeitsnachweise beigefügt werden und. Das wird dann kommen. Frist ist 31.07.2026 und also dann eben, wie gesagt, nochmal als Hinweis, auch ihr seid steuerpflichtig, auch ihr müsst Steuererklärungen abgeben. Bitte tut das dann auch rechtzeitig. So, dann hast du uns was nochmal aus dem Verbraucherschutz mitgebracht, Steffen.
Genau, und zwar möchte der Bundestag den Verbraucherschutz bei Kreditverträgen stärken und hat einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge eingebracht. Zukünftig soll der Verbraucherschutz auch bei Kleinkrediten, also Krediten von unter 200 Euro, gelten. Auch bei sogenannten Nullfinanzierungen, wo die Fälligkeit hinausgeschoben wird, jeder kennt es, jetzt kaufen, später bezahlen, buy now, pay later, Amazon und Klarna und wie sie alle heißen, die diese Angebote unterbreiten und damit vor allem bei jungen Konsumenten oft zu einer Überschuldung führen. Zukünftig sollen auch diese Kleinkredite einer strengeren Prüfung unterzogen werden, um eine Überschuldung zu verhindern. Es soll ein Widerrufsrecht geben von 14 Tagen und sogenannte Nachsichtmaßnahmen, wenn denn diese Kredite nicht bezahlt werden. Zusätzlich soll gelten, dass eben auch die Schufa von solchen Kleinkrediten Kenntnis bekommt. Also allesamt Maßnahmen, Dietrich, von denen ich glaube, dass sie am Ende dazu führen werden, dass diese Buy Now, Pay Later Angebote verschwinden werden. Was aber aus meiner Sicht gut an diesem Gesetzentwurf ist, dass Verträge zukünftig in Textform abgeschlossen werden können. Also wieder ein kleiner Schritt in Richtung Bürokratieabbau, was auch aus meiner Sicht überfällig und sehr wichtig ist. Banken werden zukünftig bei Kontoüberziehung nicht mehr so einfach den Dispo-Kredit kündigen können, ohne ihrem Kunden anbieten zu können, diesen dann offenen Betrag in an angemessenen monatlichen Raten aus dem freien Einkommen, gesprochen wird über 12 Monate, zurückbezahlen zu können. Nach dem Vorhaben soll das Ganze in Kraft treten am 20. November 2026.
Ja, das Bundeswirtschaftsministerium denkt darüber nach, die Industriestrompreise oder überhaupt einen Industriestrompreis einzuführen. Da geht es natürlich um energiebelastete Unternehmen, die also viel Energie brauchen. Da soll es also einen fixen Industriestrompreis geben für die nächsten 2 Jahre, also von 2026 bis 2028. Und da stellt man sich einen Preis von 5 Cent pro Kilowattstunde vor, um eben dann die entsprechenden Unternehmen zu entlasten. Dann ein kleiner Hinweis zu den elektronischen Steuerbescheiden. Da ist es ja im Augenblick so, der Gesetzgeber hatte sich eigentlich vorgestellt zum 01.01.26, dass man schon nur noch elektronisch unterwegs ist. Ne? Also es wird eine elektronische Steuererklärung eingereicht und das Finanzamt meldet dann den Bescheid auch elektronisch zurück. Das ist verschoben worden durch eine Gesetzesänderung dann im Jahre 2025 noch auf den 01.01.27. Und man ist dann eigentlich, und so ist das Grundkonzept, kriegt man erstmal alle Bescheide dann elektronisch. Es gibt aber eine Opt-out-Möglichkeit, also dass ich dann auch sage, naja, ich möchte die dann doch nicht elektronisch haben. Und da war jetzt die Frage, weil im BMF-Schreiben vom 27. Februar 2026 der Satz ein Formerfordernis besteht nicht gestrichen worden ist, wie ich denn jetzt eigentlich diesen Opt-out-Antrag zu stellen habe. Muss ich jetzt auch elektronisch machen, auf Papier? Man weiß es einfach nicht. Und die herrschende Meinung scheint im Augenblick so zu sein, dass dadurch keine Unterschiede jetzt irgendwie sein sollen und dass kein Formerfordernis für diesen Opt-out-Antrag bestehen solle. Dann kommen wir noch mal kurz zur Gewerbesteuer. Die Finanzbehörden in Hamburg haben am 21.04. kundgetan, dass dort der Gewerbesteuerhebesatz bei 470% bleiben soll. Das führt dann zu einer effektiven Besteuerung mit der Gewerbesteuer von 16,45%. Zeigt dann aber auch, dass die Gewerbesteuer jetzt schon über der Körperschaftssteuer liegt, die ja noch 15% flat sind. Die soll ja aber sinken, die Körperschaftssteuer, bis zum Jahre 2032 auf 10%. Und das heißt dann, dass dann also die Gewerbesteuer deutlich mehr ausmacht als die Körperschaftssteuer in Zukunft und damit eben die wahrscheinlich nochmal wichtigere Steuer werden wird. Ja, dann von mir aus dem aktuellen Bereich, letzter Punkt. Es gibt jetzt zur Entlastungsprämie, über die wir ja gerade berichtet haben, dass es da entsprechend schon durch den Bundestag durchgegangen ist, auch schon FAQs der Bundesregierung und eben entsprechend auf der Homepage der Bundesregierung finden sich dann auch entsprechende Hinweise, wie sich dann die entsprechende Behandlung der Entlastungsprämie vorstellt. So, Steffen, und als letztes zu dir, da kommen wir mal zum ganz schönen Buchstabensalat.
Ja, 2 Ministerien schlagen vor, das AGG nachzuschärfen. Das ist einmal das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, kurz BMFSFJ. Die schlagen vor, die Klagefristen bei Klagen aus dem AGG von 2 auf 4 Monate zu verdoppeln und den Schutz vor sexueller Belästigung auszuweiten. Galt dieser bislang nur für den Arbeitsplatz, soll zukünftig hinaus das ganze, der gesamte Zivilrechtsverkehr davon erfasst werden, also auch Bereiche wie Wohnungsmarkt, Fitnessstudios oder Fahrschulen. Damit wäre eine weitere Besonderheit ist, dass die Geschäfte des täglichen Lebens, die sogenannten Massengeschäfte, auf die bisherigen Beschränkungen des Diskriminierungsverbotes galten, aufgehoben wird. Und damit soll die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dann bei allen zivilrechtlichen Verträgen unzulässig sein. Verträgen, die ohne Ansehen der Person geschlossen werden. Ja, und dann gibt es auch noch eine Reform der Kirchenklausel. Der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern. Vor, glaube ich, 2 Wochen sprachen wir über einen Fall, wo der EuGH eine Kündigung einer Arbeitnehmerin kassiert hatte, die in der Schwangerenberatung tätig war, aber aus der Kirche ausgetreten war. Da hat der EuGH gesagt, das wäre nur zulässig, wenn die Kirchenmitgliedschaft wesentlich für dieses Arbeitsverhältnis war, und hatte festgestellt, dass andere Mitarbeiter eben konfessionslos beschäftigt waren, und damit war diese Eigenschaft nicht wesentlich. Genau dieses wesentlich soll jetzt zukünftig in diese Kirchenklausel mit aufgenommen werden. Und dann ist eine Ungleichbehandlung wegen der Religion nur noch zulässig, wenn diese im Hinblick auf die konkrete Art der Tätigkeit oder die Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. Also mal eine sehr schnelle Umsetzung europäischer Rechtsprechung ins deutsche Recht.
Tja, man staunt. So, Ähnliches gilt dann auch für unsere aktuellen Urteile. Da hast du uns was mitgebracht, was auch durch die Presse bereits schon gegangen ist.
Ja, Verband des Verbraucherschutz gegen Netflix. Die hatten eine Klausel in den Verträgen moniert, in der stand, wenn sie ihre Mitgliedschaft kündigen und auf ihrem Konto noch ein Guthaben vorhanden ist, tritt die Kündigung ihrer Mitgliedschaft in Kraft, sobald ihr Guthaben vollständig aufgebraucht ist. Das fand der Verband der Verbraucherschützer nicht so toll, hat dagegen geklagt und vom Kammergericht in Berlin noch verloren. Die haben nämlich gemeint, ja, das wäre eine Art Mietvertrag und dann wäre eine solche Klausel zulässig. Dann ging das Ganze in der Revision zum Bundesgerichtshof, konkret zu dem Senat, der sich mit Dienstverträgen befasst, zum dritten Senat. Der hat sich das angeguckt und festgestellt, dass also hier Netflix für einen Dienstvertrag typische Tätigkeiten schuldet, die also über die Nutzbarkeit des zur Verfügung stehenden Produkts weit hinausgeht. Dann, wenn es denn ein Dienstvertrag ist, dann gelten halt auch die gesetzlichen Bestimmungen des Dienstvertrages, unter anderem Paragraph 621, in dem steht, dass ein Dienstvertrag, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne von 622 ist, die Kündigung zulässig ist, wenn die Vergütung nach Monaten bemessen ist, spätestens am 15. einen Monats für den Schluss des Kalendermonats. Das ist eine gesetzliche Wertung, von der wurde in dieser Klausel mit AGBs abgewichen. Eine Rechtfertigung gibt es nicht. Also tritt die Folge des 307 BGB ein. Diese Klausel ist unwirksam, weil sie die Kunden unangemessen benachteiligt. So einfach kann Recht sein. Also, das war das Urteil des BGH vom 16. April 2026 zum Aktzeichen Römisch 3 ZR 152 aus 25.
Ja, und dann kommen wir mal wieder zu was Steuerlichem und zu meinem Lieblingsthema der Liebhaberei. Da ist ja immer wieder die Frage, wenn ich über längeren Zeitraum Verluste erziele, bin ich denn auch in der Einkunftserzielungsabsicht oder bin ich eben in der Liebhaberei mit den dann jeweils eben entsprechenden steuerlichen Konsequenzen? Hier hatten wir einen Fall, da hatte jemand ein Flugzeug, das er vermietet hat. Ganz wichtig ist, er ist es nicht selber geflogen und er ist auch nicht mit dem Flugzeug mitgeflogen. Denn das wären jetzt auch wichtige Bestandteile gewesen, die dann für vielleicht einen Privatspaß dann hätten auch sprechen können. Das FG Düsseldorf hatte sich den Fall sehr genau angeguckt, ist dann auch die einzelnen Punkte durchgegangen, die für Liebhaberei bzw. Einkunftserzielungsabsicht gesprochen haben und ist am Ende dann zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Einkunftserzielungsabsicht vorliegt und dann, was heißt das dann natürlich auch, die entsprechenden Verluste, die im hier strittigen Zeitraum dann entstanden sind, dann auch abzugsfähig sind. Heißt für uns alle, wir müssen, also entweder wir selbst ein Unternehmen betreiben oder ein Unternehmen beraten, dann doch mal genauer hingucken, wenn wir über längere Zeit Verluste erzielen, ob wir dann in der Zwischenzeit zu einem Liebhabereibetrieb geworden sind, ob wir vielleicht zu einem werden könnten oder ob eben noch diese Einkunftserzielungsabsicht vorliegt. Das sollte man sich dann auch bitte relativ zeitnah anschauen. Solange denn nämlich hier noch kein klarer Liebhabereibetrieb vorliegt, dann kann man ja vielleicht nochmal Gegenmaßnahmen einleiten, um dann entsprechend die Kehrtwende zu schaffen. Das war das Urteil des FG Düsseldorf vom 21. Januar 2026, Aktenzeichen 9K1503 aus 24. Dann kommen wir mal nach Münster. Das ist ein ganz spannendes oder ganz spannender Beschluss in dem Fall. Da hatte ein Rechtsanwalt Steuerschulden und das Finanzamt wollte dann sich dann irgendwie an seinem sonstigen Vermögen dann gütlich halten und verlangte eine Vermögensauskunft. In der Vermögensauskunft hat der Anwalt gesagt, ja, ich habe Ansprüche gegen Mandanten. Er hat aber die Mandanten nicht transparent offenbart, also keinen Namen, keine Anschrift genannt. Und sich dann eben auf seinen Mandantenschutz und seine Verschwiegenheit berufen. Damit ist dann das Finanzamt zum FG Münster gegangen und hat gesagt, oje, oje, wir hätten jetzt hier aber gerne schon die konkreten Namen, damit wir dann eben auch auf die zugehen können und dann eben die entsprechenden Forderungen dann auch fänden können. Dem hat das FG Münster zugestimmt und gesagt, ja, im Rahmen einer Vermögensauskunft muss zum Beispiel ein Rechtsanwalt auch Namen und Anschrift seiner Mandanten angeben, gegen die er noch eben entsprechende Honorarforderungen hat. Warum? Mandats- und Verschwiegenheitsschutz, das gibt es halt nur für die eigentliche Bearbeitung des Mandats. Hier haben wir ja dann anscheinend schon was getan und haben dann eben einen entsprechenden Geldanspruch gegen die Mandanten. Und hier müssten die Mandanten dann wissen, okay, es kann halt sein, dass der Gläubiger mal wechselt und dass mein Anspruch hier gefändet wird oder der Anspruch gegen mich gefändet wird. Und entsprechend gibt es keinen Schutz der Mandanten, dass ihre Namen und Anschriften dem Finanzamt nicht mitgeteilt werden. Das ist der Beschluss des FG Münster vom 17. Februar 2026, Aktenzeichen 14V, 232 aus 26 AO. Und es gibt jetzt hier schon eine Beschwerde beim BfH. Das Aktenzeichen ist römisch 7b, 14 aus 26. Ja, und dann als letztes Steuerliches von meiner Seite, da hatte ein Steuerpflichtiger russische Staatsanleihen und russische Aktien. Und der hat dann gesagt, naja gut, also das durch den Ukraine-Krieg und sämtliche Embargos, die jetzt so auf Russland sitzen, sind die ganzen Sachen nichts mehr wert. Ne? Also Staatsanleihen können wahrscheinlich nicht mehr bedient werden. Und bei den Aktien, da werde ich auch nie wieder irgendwas an Dividenden oder dergleichen sehen. Ich werde hier eben entsprechende Verluste aus meinen Anlagen gemacht haben und die würde ich gerne in meiner Einkommensteuer dann berücksichtigt haben. Damit ging man zum sächsischen FG und das sächsische FG hat gesagt, naja, warte mal, also noch gibt es ja diese Anleihen und die Aktien, die der russische Staat ist so an sich nicht pleite und die entsprechenden Unternehmen, die dahinter standen bei den Aktien auch nicht. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, dass in Zukunft dann auch diese Anleihen als auch Aktien bedient werden. Und von daher hast du noch keinen definitiven Verlust erlitten, lieber Steuerpflichtiger, und kannst somit natürlich dann auch keine Verluste in deiner Einkommensteuererklärung berücksichtigen. Heißt für uns, man muss sich dann also jede Anlageform dann doch mal genau angucken, jetzt mal unabhängig von Russland und dergleichen. Na, liegt dann jetzt hier schon eine Verlustsituation vor, um dann eben genau sagen zu können, ja, hier könnte man eben die Verluste dann geltend machen. Und wichtig oft ist auch noch, tja, in welchem Jahr ist denn hier eigentlich die Krise eingetreten, sodass ich dann auch genau gucken muss, in welchem Veranlagungszeitraum ich eben dann entsprechend die Verluste ansetzen darf. Das ist das Urteil des sächsischen FG vom 25. Februar 2026, Aktenzeichen 2K602 aus 25. Und auch hier ist schon die Revision anhängig beim BfH. Hier ist das Aktenzeichen römisch 8R5 aus 26. Ja, und zum Abschluss dann nochmal rüber zu dir, Steffen.
Ja, und ich habe Neuigkeiten von den Streitigkeiten zum Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wir alle wissen, dass der Regelanwendungsfall dieser neuen Rechtsprechung immer dann greift, wenn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung quasi synchron andauert wie die restliche Laufzeit des Arbeitsvertrages. Mag das eine Eigenkündigung sein oder eine Kündigung des Arbeitgebers oder sonst irgendeine Aufhebung? Da sagt die Rechtsprechung mittlerweile unisono, da ist der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert. Jetzt hat das Arbeitsgericht Heilbronn einen weiteren Fall hinzugefügt. Konkret ging es um einen Arbeitnehmer, der in den letzten Jahren mehrfach im Anschluss an seinen Jahresurlaub diesen quasi verlängert hat, indem er noch eine Woche arbeitsunfähig erkrankt war. Hier im letzten, jetzt streitigen Fall hat er zuvor auch noch versucht, erfolglos seinen Urlaub zu verlängern und ist dann, welch Wunder, zufällig erkrankt. Da sagt das Arbeitsgericht Heilbronn, ist der Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ebenfalls erschüttert. Also ein weiterer Anwendungsfall, wie ich finde, auch durchaus schlüssig. Das war die Entscheidung des Arbeitsgerichts Heilbronn vom 27. März 2026 zum Aktenzeichen 7 CA 314 aus 25.
Damit sind wir auch schon wieder durch für die Woche. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen 1. Mai. Erholen Sie sich gut und dann sehen und hören wir uns hoffentlich erfrischt dann nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss.